Ein Dorf am Bodensee im Frühjahr 1853. Über Wochen hinweg leidet Johann Lindegger an einer mysteriösen und qualvollen Krankheit. Nach kurzen Phasen der Besserung verschlechtert sich sein Gesundheitszustand wieder rapide. Der 34-Jährige klagt nicht nur über die Krankheit an sich, sondern auch über die Medizin. Die Tropfen aus der Apotheke, die er mit etwas Zucker einnimmt, schmerzen in der Kehle. Und ist es normal, dass man mit dieser Arznei Löcher in die Bettlaken brennen kann? Am Ende stirbt Johann Lindegger einen qualvollen Tod. Verantwortlich ist die Person, der er bis zum letzten Atemzug blind vertraut hat. Ihr hört Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Folge 16. Tödliche Tropfen.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von Böses Blut, dem Podcast, in dem True Crime auf Geschichte trifft und in dem wir uns mit Kriminalfällen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts auseinandersetzen. Irgendwie will es der Zufall, dass wir uns hier überdurchschnittlich häufig mit Gärtnern beschäftigen, denn erst in der vorletzten Folge ging es um den merkwürdigen Prozess gegen den Gärtner Bruno Bierwagen in Berlin. Etwas länger liegt schon die Folge Die Rache des Gärtners zurück, in der es um einen besonders mörderischen Vertreter dieser Zunft ging. Und auch heute wird wieder ein Gärtner ziemlich im Zentrum des Geschehens stehen, aber diesmal nicht als Täter, denn da muss ich dem Liedermacher Reinhard May einfach widersprechen, der Mörder ist offenbar nicht immer der Gärtner. Bevor wir diesen Fall jetzt genauer unter die Lupe nehmen, hat wieder mein Kollege Jan Schellenberger die wichtigsten Infos um diesen Podcast und diese Folge zusammengefasst. Bitte Jan, was müssen die Hörerinnen und Hörer über Böses Blut wissen?
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Böses Blut. Schön, dass ihr wieder zuhört. Einige von euch kennt's ja mittlerweile schon. Wie üblich darf ich euch wieder mit allen Informationen rund um unseren Podcast versorgen. Wie zu jeder Folge findet ihr auch in dieser wieder das Infopaper. Dort könnt ihr nachlesen, welche Quellen Jan bei der Recherche benutzt hat. Außerdem findet ihr dort auch alle Kontaktmöglichkeiten, sei es Mail oder Social Media. Und falls ihr eine Frage auf dem Herzen habt, schickt uns doch einfach mal eine Nachricht. Vollkommen gleich, über welchen Dienst ihr uns hört, drückt doch mal den Abo-Button. Und wenn ihr dann noch eine gute Bewertung dalasst, wäre uns das eine Riesenhilfe. Für diejenigen, die uns sogar kostenpflichtig unterstützen wollen, uns gibt's auch auf Patreon. Dort springt dann doch auch mal der ein oder andere Vorteil für euch raus. Soweit von mir. Ich mache den Platz wieder frei für den anderen Jan und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Fall.
Gut, und dann bleibt mir nur noch eine Sache, nämlich die Inhaltswarnung. Wir versuchen bei Böses Blut ja auf grausame Details zu verzichten, wenn sie nichts zur Sache tun. Aber beim heutigen Fall wird es notwendig, einen ziemlich qualvollen Krankheitsverlauf nachzuerzählen. Und diese Darstellung kann durchaus belastend wirken. Deswegen unsere Bitte, wie immer, seid da einfach vorsichtig, wenn ihr mit diesem Thema Schwierigkeiten habt oder verzichtet im Zweifelsfall ganz auf diese Folge. Achtet da bitte hier und bei anderen Podcasts auf eure eigenen Grenzen. Der heutige Fall führt uns ziemlich in den Süden der Republik und fast an das Ufer des Bodensees. Der Ort, um den es geht, ist ziemlich überschaubar, aber ich behaupte mal, wenn ihr, so wie ich, in Baden-Württemberg aufgewachsen seid oder mal im Urlaub am Bodensee wart, dann stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass ihr da schon mal gewesen seid oder den Namen zumindest gehört habt. Es geht nämlich um Salem. Ich war da schon als Kind und damals war das Highlight ohne jeden Zweifel der Affenberg. Das ist so ein großes Freigehege, in dem Berberaffen leben und früher durfte man die sogar noch mit Popcorn füttern. Es gibt aber noch ein anderes sehr empfehlenswertes Ausflugsziel dort, nämlich das Kloster bzw. Schloss Salem. Das war seit dem Mittelalter ein bedeutendes Kloster des Zisterzienserordens, das aber Anfang des 19. Jahrhunderts säkularisiert wurde. Das will heißen, das Kloster wurde aufgelöst und fiel dann mit vielen Ländereien an die Markgrafen von Baden. Aus der Markgrafschaft Baden wurde 1806 dann das Großherzogtum Baden und das ist auch der Staat, in dem unser Fall heute spielen wird. Diese Klosteranlage wurde jetzt also auch nicht mehr von Mönchen bewohnt, sondern von verschiedenen Mitgliedern des Hauses Baden als Schloss genutzt, hauptsächlich als so eine Art Sommerdomizil. Und ich glaube, da konnte man es auch echt gut aushalten in der heißen Jahreszeit. Zum Schloss gehörten verschiedene Gartenanlagen, also sowohl Nutzgärten für Obst und Gemüse, aber auch ein kleiner Hofgarten, in dem die hohen Herrschaften spazieren gehen konnten. Und solche Gärten mussten natürlich auch gehegt und gepflegt werden. Und damit komme ich jetzt weg von den Affen, von den Mönchen und von den Markgrafen und zu unserem Kriminalfall. Zum Gartenpersonal von Schloss Salem gehörte nämlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Hilfsgärtner namens Johann Lindegger, der in dieser Folge die tragische Hauptrolle spielen wird. Im Jahr 1853, da war dieser Johann Lindegger 34 Jahre alt, mit seiner Ehefrau Theresia und zwei Kindern lebte er in dem Dorf Mimmenhausen. Das ist heute ein Ortsteil von Salem, so 1,5 Kilometer vom Schloss entfernt. Lindegger war, so hören wir, eher von kleiner und hagerer Statur, dabei aber durchaus kräftig und relativ gesund, aber halt nur relativ, denn er litt unter Schwerhörigkeit und einer chronischen oder zumindest wiederkehrenden Krankheit, die in den Quellen mal als Gelenkrheumatismus und mal als rheumatische Gicht beschrieben wird. Diese Krankheit trat bei ihm schon im Alter von 20 Jahren auf und kam dann jährlich für eine kurze Zeit zurück. Die Beschwerden, die damit verbunden waren, sollen aber einigermaßen erträglich gewesen sein. Zumindest normalerweise. Anders war es dann im Frühjahr 1853. Am 23. April hatte Lindegger zusammen mit seiner Frau auf einem Feld gearbeitet und sich dabei wohl ein bisschen erkältet. Am Folgetag klagte er über starke Gelenkschmerzen, vor allem in den Beinen, auch über Verdauungsprobleme und über anhaltendes Fieber. Und diese Symptome hielten über Tage und Wochen an. In der zweiten Woche kam dann noch wiederholtes und sehr heftiges Erbrechen hinzu, teilweise bis zu 20 oder sogar 30 Mal an einem einzigen Tag. Theresia Lindegger, also die Ehefrau, wandte sich schon früh an den Amtsphysikus, das war quasi der zuständige Arzt in Salem, ein gewisser Dr. Matthäus Heitz. Dr. Heitz besuchte und untersuchte den Patienten mehrmals. Nach seiner Diagnose handelte es sich dabei um eine heftige Episode der bekannten Rheumaerkrankung, zu der noch eine Magenentzündung hinzugekommen war. Im Laufe der Behandlung verordnete er verschiedene Arzneien, die auch tatsächlich zu wirken schienen. Als der Arzt beispielsweise am 13. Mai 1853 wieder einmal bei seinem Patienten in Mimmenhausen vorbeischaute, stellte er zufrieden fest, dass das Fieber verschwunden war und der Puls im Normalbereich lag. Der Kranke war zwar noch etwas schwächlich und hatte keinen großen Appetit, aber alles in allem schien es mit ihm bergauf zu gehen. In den folgenden Tagen aber setzte dann wieder das Erbrechen ein, dann kam wieder eine kurze Phase der Besserung und Lindegger meinte, er werde wohl bald wieder auf den Beinen sein. Also alles in allem ein ziemliches Auf und Ab. Mal ging es dem Patienten deutlich besser und dann plötzlich wieder viel, viel schlechter. Über den Krankheitsverlauf wissen wir auch deshalb ziemlich viel, weil Johann Lindegger in dieser Zeit häufig von unterschiedlichen Menschen umgeben war. Also logischerweise, seine Frau und seine Kinder waren täglich um ihn rum und auch dieser Dr. Heitz kam manchmal, um nach ihm zu sehen. Wir erfahren aber auch von diversen Nachbarn, Freunden und Verwandten, die ihn in dieser Zeit besuchten und sich nach seinem Befinden erkundigten. Und diese Leute wurden später als Zeugen befragt und es gibt da eine sehr merkwürdige Sache, die sich so ziemlich durch alle Aussagen zieht. Ab einem bestimmten Zeitpunkt nämlich litt Lindegger eher unter seinen Medikamenten als unter der Krankheit selbst. Er beklagte sich immer wieder, dass man ihm sehr scharfe Medizin gebe, die ihm wie Feuer im Hals und auch im Magen brenne und dass sich seine Kehle so wund anfühle, als würden Nadeln darin stecken. Und es kommt noch seltsamer. Er erzählte nämlich einem Besucher, dass sein Erbrochenes seltsame Flecken auf dem Bett und auf dem Fußboden hinterlasse. Einem anderen zeigte er eine Stelle des Bettbezugs, auf die ein paar Tropfen der Medizin getropft waren, und der Besucher sah dort 3 oder 4 erbsengroße Löcher mit einem schwarzen Rand drumherum, fast so, als wären sie in den Stoff hineingebrannt worden. Es gab zumindest eine Besucherin, die die Sache mit der scharfen und brennenden Medizin komisch fand. Das war die Schwiegermutter des Patienten, also die Mutter von Theresia Lindegger. Die wandte sich an ihre Tochter und forderte sie auf, doch besser noch einmal zum Arzt zu gehen und nachzufragen, ob das alles so seine Richtigkeit habe. Aber Theresia Lindegger winkte ab. Der Dr. Heitz habe ihr gesagt, dass es genau so sein müsse und dass die Beschwerden quasi ein Teil des Heilungsprozesses seien. Es mache deswegen auch gar keinen Sinn, noch einmal zum Arzt zu gehen und ihn mit dieser Sache zu belästigen. Dann aber kam der 16. Mai 1853, das war der Pfingstmontag dieses Jahres. Zwei Besucher, die am Vormittag bei Johann Lindegger waren, erinnerten sich später, dass er eigentlich ganz gut ausgesehen habe. Der Patient selbst äußerte ihnen gegenüber, dass er wohl bald wieder aufstehen könne. Und einer dieser beiden Zeugen, ein Mann, ein Nachbar namens Theodor Pfaff, erlebte dann eine bemerkenswerte Szene. Kurz vor 11 Uhr kam Theresia Lindegger nach Hause und erzählte, dass sie beim Arzt gewesen sei. Und Dr. Heitz habe verordnet, der Patient müsse seine schmerzhafte, brennende Medizin weiterhin einnehmen. Daraufhin soll Lindegger dann lautstark gejammert und geklagt haben, aber seine Frau hielt dagegen, der Arzt werde ihm ja schließlich nichts Schädliches verschreiben und er müsse da jetzt halt irgendwie durch, um wieder ganz gesund zu werden. Der Zeuge Theodor Pfaff verließ kurz darauf das Haus. Ob Lindegger seine Medizin dann tatsächlich eingenommen hat, das sah er deswegen nicht mehr. So etwa 5 Stunden später, also gegen 16 Uhr oder 16.30 Uhr, wurde es plötzlich hektisch in Mimmenhausen. Theresia Lindegger schlug Alarm und rief all ihre Nachbarn herbei. Die kamen dann auch in ihr Haus geeilt und versammelten sich um das Bett, in dem Johann Lindegger lag und litt. Von der Besserung, die die Besucher am Vormittag noch gesehen hatten, konnte jetzt wirklich keine Rede mehr sein. Wir hören an dieser Stelle mal kurz in einen Absatz aus den Quellen rein. Wie immer mit dem kurzen Hinweis, die Quellenauszüge in dieser Folge wurden bei Bedarf gekürzt oder behutsam bearbeitet, ohne den Sinn zu verändern. Also, wir schauen uns an, was sahen die Zeugen, als sie an das Krankenbett des Johann Lindegger traten.
Hervorstehende und entstellte Augen. Verdrehen derselben, Schaum vor dem Munde und Ausfließen einer weißlichen Flüssigkeit aus demselben, Würgen und Brechreiz, ohne sich erbrechen zu können, die heftigsten Schmerzen im Bauche und besonders in der Magengegend, was Lindegger durch heftiges Jammern und durch öfteres Auflegen der Hand auf diese Stelle zu erkennen gab. Lindegger konnte anfangs nur noch die Worte »O Gott, O Gott«, später gar nichts mehr sprechen. Innere Angst und Unruhe, denn Lindegger wälzte sich krampfhaft im Bette herum, er richtete sich oft auf und fiel schnell wieder in das Bett zurück. Starker Durst, heftige Zuckungen der Glieder und Anziehen der unteren Gliedmaßen gegen den Unterleib, Eiskälte der Hände, wovon sich einige der Zeugen durch Berühren derselben überzeugten. Der Zustand Lindegers war so qualvoll, dass ihn einige der bei ihm Anwesenden nicht mehr mit ansehen konnten und deshalb das Krankenzimmer verließen. Kurz vor dem Tode wurde das Atmen sehr mühsam und dieser letztere erfolgte um 5 Uhr oder 5:30 Uhr abends.
Ja, Johann Lindegger war also im Alter von nur 34 Jahren sehr qualvoll und unter den Augen zahlreicher Zeugen verstorben. Was bemerkenswert ist, er hatte als Katholik zwar das Sakrament der Krankensalbung, also die sogenannte letzte Ölung, erhalten, aber keine ärztliche Hilfe. Und das war eher kein Zufall, denn seine Ehefrau Theresia hatte gezögert, jemanden nach Salem zu schicken, um Dr. Heitz zu informieren. Der, so sagte sie, wäre gerade sowieso nicht zu Hause. Eine Nachbarin schlug dann vor, man könne doch zumindest jemand an der Straße postieren, um den Doktor bei seiner Rückkehr abzupassen und so schnell wie möglich zu dem Kranken zu bringen, aber auch das lehnte die Ehefrau Theresia Lindegger ab. Erst als es viel zu spät war, schickte sie dann ihre 11-jährige Tochter Maria Anna los, allerdings nicht um den Doktor ins Haus zu holen, sondern nur um sich bei ihm ein Medikament zu besorgen. Der Zufall wollte es aber, dass trotzdem relativ zeitnah jemand mit einem gewissen medizinischen Know-how dazu kam. Wir haben ja gehört, dass die Ehefrau ihre Nachbarn alarmiert hatte und in einem kleinen Dorf wie Mimmenhausen war es dann natürlich kein Wunder, dass sich die Ereignisse, die sich dort im Haus der Lindeggers abspielten, rasend schnell herumsprachen. Ziemlich zeitnah waren sogar schon Gerüchte im Umlauf, dass Theresia Lindegger ihren Ehemann vergiftet habe. Und diesen Dorfklatsch hörte auch der örtliche Wundarzt, ein Mann namens Apollonius Häusler. Klammer auf, Wundärzte sind uns in diesem Podcast schon mehrfach begegnet, deswegen nur zur groben Einordnung. Das war ein medizinischer Beruf, den man wie ein Handwerk in einer Lehre erlernte und eben nicht durch ein Studium an der Universität. Wenn ihr es genauer wissen wollt, hört euch gerne unsere Folge 4 an, Requiem für ein Bügelbrett. Da gehe ich ein bisschen intensiver auf diese Berufsgruppe ein. Klammer zu und zurück nach Mimmenhausen. Nachdem er von den Gerüchten im Dorf gehört hatte, eilte der Wundarzt Häusler zu den Lindeggers. Als er dort ankam, war Johann Lindegger aber schon gestorben. Er nahm trotzdem eine Untersuchung des Toten vor und machte dann das, was Wundärzte nach meiner persönlichen Forschererfahrung in fast jeder Lebenslage tun. Er machte einen Aderlass. Ein Aderlass ist eine historische medizinische Technik, bei der man mit einem speziellen Messer eine Vene am Arm, manchmal auch am Bein, öffnet und etwas Blut abfließen lässt. Die Grundidee dahinter kommt aus der sogenannten Vier-Säfte-Lehre, nach der im menschlichen Körper vier Säfte vorhanden sind, nämlich gelbe Galle, schwarze Galle, Schleim und Blut. Krankheiten sind nach dieser Lehre meist auf ein Ungleichgewicht dieser Säfte zurückzuführen. Und mit dem Aderlass, um es ganz einfach zu erklären, öffnete man quasi ein Ventil, um die überschüssige Substanz aus dem Körper herauszubekommen und die Balance wiederherzustellen. Was ich bei meiner Recherche anfangs erst gar nicht so richtig verstanden habe, war, warum diese Methode in diesem spezifischen Fall an einer Leiche durchgeführt wurde. Ich habe dann aber nochmal nachgesehen und bin auf ein französisches populärwissenschaftliches Buch gestoßen, das im Jahr 1818 in deutscher Übersetzung erschienen ist. Und ich lese euch spaßeshalber mal den ziemlich sperrigen Titel vor. Das Buch heißt nämlich Rettungsmittel bei Vergiftung und Scheintod nebst den Mitteln zur Erkennung der Gifte und verfälschten Weine und Unterscheidung des wirklichen Todes von dem Scheintode. Den Link dazu findet ihr übrigens im Infopaper dieser Folge. Jedenfalls habe ich das mal quer gelesen und voilà, ich wurde nicht enttäuscht, egal ob Vergiftung oder Scheintod. Der Autor empfiehlt in relativ vielen Fällen einen Aderlass als mögliche Behandlungsmethode. Bei Johann Lindegger blieb der Erfolg allerdings aus, es floss nur wenig Blut ab und er blieb so tot wie zuvor. Der Wundarzt Häusler nahm dann noch weitere Untersuchungen vor, unter anderem steckte er der Leiche eine Feder in den Hals, wohl um einen Würgereflex auszulösen, und er schaute sich auch die Mundhöhle ziemlich genau an. Theresia Lindegger soll ihn dabei sogar explizit aufgefordert haben, gründlich zu untersuchen, damit man ihren Mann nicht versehentlich als einen Scheintoten lebendig begrabe. Und außerdem machte sie dann noch eine sehr interessante Bemerkung, die wir im Hinterkopf behalten können. Sie sagte nämlich, wenn sie nicht genau wüsste, dass nur sie selbst ihrem Mann Medizin verabreicht habe, dann müsste sie denken, jemand anderes habe ihm etwas Schädliches gegeben. Wundarzt Häusler entdeckte zwar keine konkreten Beweise für eine Vergiftung, fand die Sache aber trotzdem so verdächtig, dass er eine genauere Untersuchung für notwendig hielt. Genauso sah das auch der behandelnde Arzt, also dieser Dr. Matthäus Heitz, dem die Todesumstände ebenfalls eher ungewöhnlich vorkamen. Und entsprechend wurde eine Obduktion, eine Leichenöffnung, angeordnet. Gut, nach allem, was ihr bisher gehört habt, muss man jetzt vielleicht nicht direkt Sherlock Holmes sein, um draufzukommen, was Johann Lindegger getötet haben könnte und um einen Verdacht zu entwickeln, wer vielleicht dahinter steckte. Natürlich schauen wir uns später die Ergebnisse der Obduktion noch an, auch weitere Beweise kommen ins Spiel und ich werde euch vom Prozess und seinem Ausgang erzählen. Aber an der Stelle möchte ich erstmal kurz abbiegen zu einer anderen Frage, nämlich zur vielleicht interessantesten Frage dieses Falles. Es ist die Frage nach dem Motiv. Und damit klärt sich, glaube ich, auch, warum Theresia Lindegger bei ihren Mitmenschen so schnell in den Verdacht geriet, ihren Mann vergiftet zu haben. Dazu sollten wir uns das Ehepaar Lindegger etwas genauer ansehen. Ich fange mal mit Johann an. Johann Lindegger stammte aus dem Dorf Weildorf, das ist noch so ein Ort, der heute politisch zu Salem gehört. Seine Eltern hießen Martin und Kunigunda und sie hatten in Weildorf eine kleine Landwirtschaft. Johann kam im Sommer 1818 zur Welt, sein richtiger Taufname lautete übrigens Johann Baptist, aber später wird er in den Quellen immer nur Johann genannt und das habe ich deswegen auch so übernommen. Über Johanns Jugend ist nichts Näheres überliefert und in den Quellen taucht er dann erst wieder im Jahr 1843 auf, als Bräutigam von 25 Jahren. Die Braut, die er zum Altar führte, war die damals 19-jährige Theresia aus Mimmenhausen. Laut Taufregister hatte die auch einen zweiten Vornamen, die hieß nämlich eigentlich Maria Theresia. Ihre Eltern waren der Schuhmacher Michael Dürr und seine Ehefrau Franziska, wobei da in einer Quelle leichte Zweifel gesät werden, ob sie wirklich ein leibliches Kind dieses Michael Dürr war. Der Hintergrund ist wohl, dass ihre Mutter schon schwanger war, als sie den tatsächlichen oder angeblichen Vater geheiratet hat. Im Taufregister steht sie jedenfalls als eheliches Kind drin und für uns spielt's keine große Rolle. Zu Theresias Jugendjahren habe ich ein Zitat gefunden und ausgewählt, das wir uns jetzt mal im Original anhören sollten.
Im elterlichen Hause erhielt sie eine ländliche, besonders auf Arbeitsamkeit und Häuslichkeit hinziehende Erziehung und machte in der Schule gute Fortschritte. Aus letzterer entlassen, wurde sie von ihren Eltern hauptsächlich zu landwirtschaftlichen Arbeiten verwendet, wobei sie sich stets fleißig und rührig gezeigt, folgsam gewesen und einen braven Lebenswandel geführt haben soll. Doch zeigte sie bei einem sanguinisch lebhaften Temperament Hang zu Leichtsinn und Sinnlichkeit.
Ja, ein sanguinisches Temperament soll sie also gehabt haben und das sollte man vielleicht kurz übersetzen und auch einordnen. Der Hintergrund hier ist die Lehre von den vier Temperamenten, die übrigens relativ eng mit der Lehre von den vier Säften verbunden ist, von der ich vorhin erzählt habe, als es um den Aderlass ging. Es gibt nämlich zu jedem Saft auch ein passendes Temperament, das den menschlichen Charakter prägt. Cholerisch, melancholisch, phlegmatisch und sanguinisch. Das Sanguinische ist mit dem Saftblut verbunden und ein Sanguiniker oder eine Sanguinikerin, das ist ein heiterer, lebhafter und leichtsinniger Mensch. Wenn man jetzt häufiger mit Texten aus dem 19. Jahrhundert zu tun hat, dann wird man etwas hellhörig, wenn eine Person als sanguinisch bezeichnet wird, denn meistens ist es so eine kleine Andeutung, dass der oder diejenige so eine gewisse laxe moralische Haltung oder einen schlechten moralischen Lebenswandel führt, gerade auch so in Richtung der Sexualität. Und bei Theresia Lindegger ist diese Andeutung auch genauso gemeint. Tatsächlich soll sie nämlich mit 17 Jahren eine Liebesbeziehung mit einem Mann gehabt haben, der in den Quellen nicht namentlich genannt wird. Und aus dieser Beziehung ging eine uneheliche Tochter hervor namens Maria Anna. Die haben wir vorher übrigens schon mal kurz kennengelernt. Das war die, die dann doch noch zum Arzt geschickt wurde. Ja, dieser Partner von Theresia, der Kindsvater, wird namentlich, wie gesagt, nicht genannt. Johann Lindegger scheint es nicht gewesen zu sein. Aber rund zwei Jahre später, kurz vor der Hochzeit, da nahm er die kleine Maria Anna offiziell als leibliches Kind an und erlaubte ihr dabei auch, seinen Nachnamen, also Lindegger, zu führen. Für das Mädchen war das natürlich durchaus eine gute Sache, denn diese Anerkennung verwischte den Makel der Unehelichkeit und stellte für ihre Zukunft auch einen erbrechtlichen Vorteil dar. Nach der Hochzeit lebte die kleine Familie in Mimmenhausen, also in Theresias Heimatort. Man bewirtschaftete dort eine bescheidene eigene Landwirtschaft und Johann arbeitete außerdem, wie wir ja vorhin schon gehört haben, als Gärtner oder Hilfsgärtner in Salem. Nach 4 Jahren Ehe brachte Theresia Lindegger dann noch einen Sohn zur Welt, der den Namen Rudolf erhielt. Man kann im Nachhinein ja nicht wirklich in so eine Beziehung reinschauen, vor allem auch, wenn sie schon über 150 Jahre zurückliegt. Aber nach allem, was wir wissen, verlief die Ehe von Johann und Theresia eigentlich erstmal recht harmonisch. Wir werden dazu später auch noch eine Aussage von Theresia hören. Über Johann heißt es, er sei ein braver, fleißiger, sparsamer Mann von stillem und sehr gutmütigem Charakter gewesen. Und über Theresia liest man, ich zitiere, seit ihrer Verheiratung mit Lindegger stand sie stets in dem Rufe einer unbescholtenen, fleißigen und treuen Hausfrau und Gattin. Dieses vermeintliche oder vielleicht natürlich auch tatsächliche Eheglück hielt allerdings nur 9 Jahre an. Im 10. und letzten Jahr kam es dann zu Ereignissen, die alles Weitere bis hin zum Tod des Johann Lindegger ins Rollen brachten. Und ein erster Vorbote dieser Ereignisse war eine eigentlich ziemlich harmlose Angelegenheit im Jahr 1850. In diesem Jahr bekam Mimmenhausen nämlich einen neuen Dorflehrer. Der neue Lehrer hieß Franz Xaver Sutor und war 47 Jahre alt, als er die Stelle in Mimmenhausen antrat. Er stammte aus Eigeltingen, einem Ort, der heute im Landkreis Konstanz liegt, und dort hatte auch sein Vater schon als Lehrer gearbeitet. Er trat dann also als junger Mann in dessen Fußstapfen, wurde selbst Lehrer und konsequenterweise heiratete er dann auch noch die Witwe eines Lehrers aus Markdorf am Bodensee. Der Altersunterschied dieses Ehepaares konnte sich übrigens durchaus sehen lassen. Franz Xaver Sutor war bei der Hochzeit 27, seine Frau Johanna zählte damals schon 46 Jahre. Sutor wechselte in den kommenden Jahren mehrfach die Stelle und damit natürlich auch immer den Wohnort, er blieb aber in der Bodenseeregion. Über seine beruflichen Qualitäten kann man lesen, dass er ein fleißiger und eifriger Lehrer gewesen sei. Außerdem war er auch als Organist und Mesner, also als Kirchendiener tätig. Und es war damals absolut üblich, dass die Dorflehrer bei den Gottesdiensten die Orgel spielten. Das kennt ihr vielleicht, naja, quasi aus der Literatur, nämlich aus Max und Moritz von Wilhelm Busch. Da sitzt der Lehrer Lempel nämlich auch an der Orgel, während die bösen Buben das Schießpulver in seine Pfeife füllen. Solche Ämter waren einfach gute und ehrbare Möglichkeiten, das ziemlich karge Lehrergehalt aufzubessern. Außerdem war das Schulwesen damals noch an die Kirche angegliedert, also blieb man quasi beim gleichen Arbeitgeber, egal ob man jetzt unterrichtete oder orgelte. Und in der Regel wurde das auch schlicht erwartet, dass der jeweilige Lehrer solche Aufgaben mit übernahm. Bei allem Fleiß und Eifer im Beruf heißt es über Lehrer Sutor aber auch, dass man ihn recht häufig in den Wirtshäusern antreffen konnte und dass er allgemein zum Leichtsinn neigte, wohl noch ein Sanguiniker. Unmittelbar bevor er nach Mimmenhausen wechselte, da hatte er die katholische Schulstelle in Liptingen inne und dort scheint es zu einem Skandal gekommen zu sein. Er habe dort, ich zitiere, zum allgemeinen Ärgernis unsittlichen Umgang mit Weibsbildern gepflogen. Als er später wegen seiner Seitensprünge und sexuellen Abenteuer zur Rede gestellt wurde, erklärte er das übrigens mit seiner Ehefrau, die sei eben fast 19 Jahre älter, seit Jahren krank und schwächlich, habe eine verkrüppelte Hand und einen Buckel, na und da habe er sich eben anderweitig umsehen müssen. Im Jahr 1850 wechselte Sutor dann, wie gesagt, von Liptingen nach Mimmenhausen. Und dass er dort seinen unsittlichen Umgang fortsetzte, das hatte wohl auch ein Stück weit mit seiner Ehefrau zu tun, aber in einem ganz anderen Sinne. Denn in Mimmenhausen lebte eine entfernte Verwandte seiner Frau und, Überraschung, das war niemand anderes als unsere Theresia Lindegger. In den ersten beiden Jahren soll Theresia der alten und kranken Lehrersehefrau einfach bei ihren Hausarbeiten geholfen und sie gepflegt haben. Im Gegenzug besuchte Franz Xaver Sutor das Ehepaar Lindegger relativ häufig, wobei sich angeblich auch ein freundschaftliches Verhältnis zu Johann Lindegger entwickelte. Allerdings scheint der Lehrer auch und vielleicht besonders gerne dorthin gekommen zu sein, wenn der Ehemann gerade nicht zu Hause war, sondern in den herrschaftlichen Gärten von Schloss Salem arbeitete. Aber angeblich blieb das Verhältnis zu Frau Lindegger in den ersten beiden Jahren ein rein platonisches. Zu einer sexuellen Beziehung zwischen Theresia Lindegger und Franz Xaver Sutor soll es nach eigenen Angaben dann erst ab dem Frühjahr 1852 gekommen sein. Nur um die Altersunterschiede hier vielleicht nochmal kurz aufzuzeigen. Theresia war zu diesem Zeitpunkt 28, der Lehrer Sutor 49 und dessen Ehefrau Johanna 68 Jahre alt. Und wir hören jetzt nochmal rein, wie Theresia Lindegger diese Affäre später, also im Laufe der Kriminaluntersuchung, beschrieben hat.
Sie und ihr Mann haben früher miteinander wie die Engel im Himmel gelebt. Dieses glückliche Verhältnis sei aber durch Lehrer Sutor gestört worden. Seit er in das Haus gekommen, sei Glück und Segen aus ihrem Hause gewichen. Lehrer Sutor habe sie im März 1852 verführt und zum Ehebruch verleitet und seit dieser Zeit geschlechtsvertrauten Umgang mit ihr gepflogen. Von dieser Leidenschaft erfasst, sei sie ganz verändert gewesen. Die Liebe zu ihrem Manne, mit dem sie bisher zufrieden und glücklich gelebt, habe sie verloren. All ihr Sinnen und Trachten habe sie dem Gegenstand ihrer unseligen Neigung zugewendet. Es müsse niemand in der Welt sein, der mit dem weiblichen Geschlecht so gut umgehen könne als der Lehrer.
Ja, was für eine Aussage. Der Franz Xaver Sutor wusste offenbar, was Frauen wollen oder zumindest, was Theresia Lindegger gefiel. Dummerweise dauerte es aber gar nicht lange, bis Gerüchte über das intime Verhältnis dieses ungleichen Paares aufkamen. Und damit kommen wir zu dem Teil dieser Geschichte, bei dem man sich fast so ein bisschen fragen kann, ob das noch eine Komödie ist oder schon der erste Akt eines Trauerspiels. Es war nämlich offensichtlich so, dass sich schon bald ganz Mimmenhausen anschließend der näheren Umgebung über diese Affäre das Maul zerriss. Und es gab weit und breit nur eine einzige Person, die das nicht glauben konnte oder nicht glauben wollte. Und das war der betrogene Ehemann Johann Lindegger. Nachbarn, Verwandte, sogar seine eigenen Eltern versuchten wohl, ihn vom Ehebruch seiner Theresia zu überzeugen, aber er blieb bei seiner Meinung. Er kenne den guten Charakter seiner Frau, er kenne auch den guten Charakter des Lehrers Sutor und deshalb könne er ohne alle Zweifel ausschließen, dass an diesen fiesen Gerüchten irgendetwas Wahres dran sei. Stattdessen argwöhnte er, böse Mitmenschen wollten in seiner Ehe Unfrieden stiften und deshalb verwies er auch diverse Leute aus seinem Haus. Ganz spannend ist, dass es zwei Frauen im Ort gab, die wohl besser als alle anderen wussten, was da zwischen Theresia und Franz Xaver vor sich ging. Zum einen war das Theresias Mutter, die die beiden einmal in einer verfänglichen Situation überraschte und ihrer Tochter schwere Vorwürfe machte. Die ließ sich diese Einmischung in ihr Privatleben aber nicht gefallen, sondern geriet mit der Mutter in Streit, bei dem es wohl sogar zu Handgreiflichkeiten kam. Und, das ist noch wichtiger, es gelang ihr auch, ihren Ehemann dermaßen gegen seine Schwiegermutter aufzuhetzen, dass der jetzt auch nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte. Und ihr erinnert euch vielleicht, später sollte es genau diese Schwiegermutter sein, die an diesem ominösen Medikament zweifelte und ihre Tochter bat, doch besser noch einmal beim Arzt nachzufragen. Die zweite Frau, die Bescheid wusste oder zumindest etwas ahnte, war Johanna Sutor, die alte und kränkliche Ehefrau des Lehrers. Die scheint jetzt nicht mal besonders eifersüchtig reagiert zu haben, aber die kannte halt ihren Gatten und auch sie warnte Theresia Lindegger, dass eine Affäre mit ihrem Ehemann im Unglück enden würde. Aber auch diese Warnung blieb ungehört. Schließlich drangen die anhaltenden Gerüchte sogar zu mehreren amtlichen Stellen vor, die versuchten hier zu intervenieren. Im November 1852 bekam Franz Xaver Sutor vom Schuldekanat, also seiner vorgesetzten Behörde, richtig ordentlich die Leviten gelesen. Er sollte erstens den Umgang mit Frau Lindegger sofort beenden, zweitens nicht mehr in ihr Wohnhaus gehen, drittens seine Wirtshausbesuche reduzieren, viertens, wenn er denn doch mal im Wirtshaus war, auf schlüpfrige Reden verzichten, fünftens in der Kirche größere Ehrfurcht zeigen und sich sechstens besser um seine kranke Ehefrau kümmern. Etwa zeitgleich wurde auch Theresia Lindegger, diesmal durch das Bürgermeisteramt in Mimmenhausen, verboten, das örtliche Schulhaus zu betreten, in dem Suthor auch seine Wohnung hatte. Also im Grunde gab es jetzt ein gegenseitiges Besuchsverbot, das die Affäre doch sehr erschwerte. Ja, und wer begehrte jetzt interessanterweise gegen diese Verbote auf? Klar, es war wieder Johann Lindegger. Der ging persönlich zum Schuldekanat und versuchte die Verantwortlichen zu überzeugen, dass der Umgang seiner Frau mit Lehrer Suthor vollkommen harmlos sei und dass sie doch ins Schulhaus gehen müsse, um ihre kranke Verwandte zu unterstützen und ihr im Haushalt helfen zu können. Und eine ähnliche Szene wiederholte sich dann beim Bürgermeister von Mimmenhausen, bei dem Johann Lindegger, der sonst ja immer als ruhiger und gutmütiger Mann dargestellt wird, richtig aus der Haut gefahren sein soll. Denn beide Stellen zeigten sich unnachgiebig, das Kontaktverbot blieb bestehen. An der Stelle muss man vielleicht auch mal die Frage einwerfen, warum Johann Lindegger eigentlich so vertrauensselig war und alle Warnungen in den Wind schlug, egal ob sie jetzt von Nachbarn, von seinen Eltern, von der Kirche oder vom Bürgermeister kamen. Natürlich kann man das nicht mit Sicherheit beantworten, also vielleicht glaubte er einfach ans Gute im Menschen und konnte sich wirklich nicht vorstellen, dass ihn seine geliebte Frau und sein Freund Suthor betrügen könnten. Möglicherweise hatte Theresia Lindegger aber auch ein besonders gutes Händchen dabei, ihren Mann zu manipulieren und gegen die Warner und Mahner aufzubringen, so wie ihr das ja auch bei ihrer Mutter gelungen war. In den zeitgenössischen Texten wird aber noch ein weiterer Grund genannt, den man sicher nicht außer Acht lassen sollte, um dieses Verhalten zu verstehen. Ganz offensichtlich war der kleine arme Gartenarbeiter Johann Lindegger schlicht auch ziemlich stolz drauf, dass der ehrenwerte Herr Lehrer sein Freund war und in seinem Haus ein- und ausging. Und er vermutete auch, dass ihn seine Mitmenschen um diese Freundschaft beneideten und deshalb diese üblen Gerüchte in die Welt setzten. Am Ende sollte das für ihn ein tödlicher Irrtum sein. Das heimliche Liebespaar kümmerte sich übrigens nicht so groß um die Kontaktverbote, sondern passte jetzt einfach noch besser auf, nicht erwischt zu werden. Zwischen den beiden gab es weiterhin heimliche Treffen und einen regen Briefverkehr, bei dem Theresia ihre Tochter und Franz Xaver seine Schulkinder als Boten einsetzte. Und so hätte das jetzt natürlich noch eine gute Zeit weitergehen können, aber dann geschah etwas, das die Koordinaten in diesem Beziehungssystem verrückte. Am 24. März 1853 starb nämlich Johanna Suthor, die Ehefrau des Lehrers. Franz Xaver Suthor war jetzt also Witwer von 50 Jahren und konnte eine neue Ehe eingehen, aber halt nicht mit Theresia, zumindest nicht so lange ihr Mann noch lebte. Theresia machte später eine bemerkenswerte Aussage. Suthor habe sie nach dem Tod seiner Frau bewusst eifersüchtig gemacht, um ihre Leidenschaft noch weiter zu steigern. Er habe ihr nämlich schriftliche Heiratsanträge zu lesen gegeben, die er von anderen Frauen erhalten habe und von weiteren mündlichen Anträgen erzählt. Außerdem soll er gesagt haben, dass er mit der Hochzeit nicht mehr lange warten wolle. Theresia war laut ihrer eigenen Aussage geradezu verrückt vor Angst, ihren geliebten Franz Xaver an eine andere Frau zu verlieren. Und natürlich musste sie auch davon ausgehen, dass es diesmal eine jüngere, attraktivere und sexuell aktive Frau sein würde, also eine echte Konkurrentin. Naja, und am 24. April 1853, ziemlich genau einen Monat nach dem Tod der Frau Suthor, begann dann die merkwürdige und am Ende tödliche Krankheit des Johann Lindegger. Aber woran war er denn jetzt am Ende wirklich gestorben? Kommen wir zurück zur Obduktion. Eigentlich waren es sogar zwei Obduktionen, die am zweiten und dritten Tag nach Eintritt des Todes durch verschiedene Ärzte durchgeführt wurden. Das erste Mal griff unser uns schon bekannter Dr. Heitz zum Skalpell, das zweite Mal handelte es sich dann um die offizielle gerichtlich angeordnete Leichenschau. Interessant ist, wie sich Theresia Lindegger dabei verhielt. Bei der ersten Obduktion soll sie an der Tür gelauscht und später herum erzählt haben, dass man keine Hinweise auf eine Vergiftung gefunden hätte. Vielleicht hatte man ihr das auch wirklich gesagt, um sie in Sicherheit zu wiegen, denn tatsächlich ergab die Untersuchung etwas ganz anderes. Bei der zweiten Obduktion durfte oder musste sie am Anfang sogar mit im Zimmer sein und dazu heißt es, ich zitiere, sie sah der Sektion ganz teilnahmslos zu, schien heiter und vergoss keine Träne. Weil dieses den anwesenden Personen empörend vorkam, wurde sie aus der Stube fortgewiesen. Also, Theresia Lindegger zeigte nicht das Trauerverhalten, das man von ihr in dieser Situation erwartete. Das wurde ihr übrigens auch bei anderen Gelegenheiten zum Vorwurf gemacht oder als ein Indiz für ihre Schuld betrachtet. Das Ergebnis der beiden Obduktionen war im Wesentlichen identisch. Es fanden sich erhebliche Verletzungen, Geschwüre und offene Wunden im Bereich der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarms, der ja unmittelbar nach dem Magen kommt. Außerdem zeigte das Blut eine merkwürdige Farbe und Konsistenz. Als Ursache wurde der Verzehr einer stark ätzenden Substanz angenommen. Das konnte dann auch durch chemische Analysen bestätigt werden. Im Magen und im Darm wurden erhebliche Mengen Schwefelsäure festgestellt. Das passte dann auch zu den Beschwerden, über die Johann Lindegger geklagt hatte und ihr erinnert euch bestimmt zu den Brandlöchern, die ein Besucher in seinem Bettzeug gesehen hatte. Die Brandlöcher selbst wurden bei der gerichtlichen Untersuchung übrigens nicht mehr festgestellt, aber die Tochter Maria Anna sagte aus, dass ihre Mutter am Todestag ihres Mannes an genau dieser Stelle des Stoffes genäht habe und diese neuen Nähte, diese Reparaturnähte wurden tatsächlich auch vorgefunden. Schließlich stellte sich auch noch heraus, dass Theresia Lindegger kurz nachdem ihr Mann erkrankt war, in der Apotheke von Salem war und dort hatte sie ein Fläschchen Vitriolöl gekauft. Der Apothekergehilfe klebte einen toten Kopf und ein Etikett drauf und warnte sie sogar noch ausdrücklich, dass die Substanz Löcher in die Kleider brennen könne. Und Vitriolöl, das ist einfach eine historische Bezeichnung für Schwefelsäure. Später wurden übrigens Bruchstücke des Fläschchens in der Nähe des Hauses gefunden, in dem die Lindeggers lebten. Theresia Lindegger wurde verhaftet, nachdem die Obduktionen so klare Beweise für die Vergiftung ihres Mannes ergeben hatten. Ganz am Anfang der Untersuchung bestritt sie noch, irgendetwas mit der Sache zu tun zu haben. Später wechselte sie vorübergehend zu so einer Art Unfallversion, da wollte sie dann das Fläschchen verwechselt und ihrem Mann einfach versehentlich die Schwefelsäure gegeben haben. Schließlich aber am 4. Juni 1853 legte sie während eines Verhörs ein ziemlich umfassendes Geständnis ab, in dem sie einerseits das Verhältnis zu Lehrer Sutor und andererseits die Ermordung ihres Mannes zugab. Ich werde hier jetzt nicht jedes Detail dieses Geständnisses nacherzählen, weil es da zum Teil um sehr weitläufige Erklärungen für eigentlich eher nebensächliche Aspekte geht. Wichtig ist erstmal, dass Johann Lindegger zunächst wirklich, also auf natürlichem Wege, erkrankt war. Und es stimmt auch mit den Angaben des Apothekers überein, der das Vitriolöl erst nach Beginn dieser Krankheit verkauft hatte. Theresia Lindegger behauptete übrigens, dass ihr Mann, während er schon krank im Bett lag, ihr aufgegeben habe, Vitriolöl zu kaufen. Das wurde damals tatsächlich in verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft und im Haushalt angewendet und dafür sollte sie das eben in der Apotheke holen. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Das könnte natürlich auch eine Art Schutzbehauptung sein, um darzulegen, dass sie den Mord nicht eiskalt geplant hatte, sondern dass ihr sozusagen das Schicksal dieses Gift in die Hand gelegt hatte. Und im Geständnis gibt es ehrlich gesagt noch so ein paar andere Punkte, die aus meiner Sicht eher ein bisschen unwahrscheinlich wirken, die aber so ein bisschen zumindest zu ihrer Entlastung beitragen. Weiter sagte sie dann aus, dass sie ihrem Mann bei drei Gelegenheiten je drei oder vier Tropfen von dem Vitriolöl mit etwas Zucker gegeben habe, mit dem Ziel, ihn langsam und damit unauffällig zu Tode zu bringen. Das löste dann jeweils dieses Erbrechen und die anderen Beschwerden aus. Einmal tropfte sie sich versehentlich etwas Vitriolöl auf den Finger und spürte dadurch selbst, wie stark diese Säure bei Hautkontakt brannte. Und bei diesem Malheur sollen dann auch die Löcher im Bettzeug entstanden sein. Am Pfingstmontag habe sie sich dann um die Mittagszeit herum mit ihrem geliebten Franz Xaver im Schulhaus getroffen und wieder große Angst bekommen, dass er bald ernst machen und eine andere Frau heiraten könnte. Als sie dann wieder zu Hause war und ihr Mann Magentropfen verlangte, da entschloss sie sich offenbar, die Sache jetzt zu beschleunigen und zu Ende zu bringen. Und wir hören noch einmal rein in das Geständnis.
Sie habe das Fläschchen mit dem Vitriolöl von dem Wandkästchen genommen und davon in einen Esslöffel gegossen, bis derselbe fast ganz voll gewesen sei. Diesen Löffel habe ihr Mann, wie gewöhnlich beim Einnehmen von Arznei, so weit als möglich in den Rachen gesteckt und so die ganze Quantität rasch und kräftig in einem Zuge hinuntergeschlungen. Sie habe, wie gesagt, wohl gewusst, dass diese Flüssigkeit aus Vitriolöl bestehe. Es sei ihr mit den Tropfen auf dem Zucker zu langsam gegangen. Deshalb habe sie ihrem Manne am Pfingstmontag, weil sich die Gelegenheit so schön dargeboten habe, einen Löffel voll Vitriolöl gegeben, um schneller zu ihrem Ziele zu gelangen.
Ja, die Säure zeigte auch schnell ihre schreckliche Wirkung und etwas später rief Theresia Lindegger dann ihre Nachbarn ins Krankenzimmer, wo die dann Zeugen des Todeskampfes wurden, von dem wir vorhin gehört haben. Was auch noch wichtig ist, Theresia Lindegger entlastete ihren Geliebten weitgehend. Franz Xaver Sutor habe sie zwar zum Ehebruch verführt, sie auch nach dem Tod seiner Frau rasend eifersüchtig gemacht und angedeutet, dass er sie heiraten würde, wenn sie denn verwitwet wäre, aber er soll sie eben nicht zur Ermordung ihres Mannes angestachelt, geschweige denn angeleitet haben, und im Übrigen habe er auch nichts von ihren Mordplänen gewusst. Entsprechend gab es auch keine Anklage gegen ihn, Sutor flog lediglich aus dem Schuldienst. Der Prozess gegen Theresia Lindegger fand am 27. und 28. September 1853 vor dem Schwurgericht in Konstanz statt. In der Verhandlung schränkte die Angeklagte ihr Geständnis in einigen Punkten ein. Vor allem bestritt sie jetzt, dass sie ihren Mann mit Vorsatz getötet habe. Sie konnte aber nicht schlüssig darlegen, wieso sie ihm das Vitriolöl sonst hätte geben sollen. Die Geschworenen berieten sich gerade mal eine Dreiviertelstunde lang und sprachen sie dann schuldig, und zwar wegen des Verbrechens des Giftmordes. Also das Badische Strafgesetzbuch, muss man dazu wissen, unterschied tatsächlich zwischen Giftmord und einem in Anführungszeichen normalen Mord. Bei der Strafe spielte das aber keine Rolle, auf beide Delikte stand die Todesstrafe. Nachdem ein Gnadengesuch der Verurteilten abgelehnt worden war, wurde der 5. November 1853 als Termin der öffentlichen Hinrichtung festgesetzt. Laut Zeitungsberichten strömten zu diesem Anlass große Menschenmengen nach Konstanz. Auch Touristen aus der Schweiz sollen zahlreich vertreten gewesen sein. Das Interesse der Bevölkerung an Hinrichtungen war natürlich immer groß, aber in diesem Fall kamen noch Faktoren dazu, die es weiter verstärkten. Einerseits lag die letzte Hinrichtung in Konstanz Jahrzehnte zurück und andererseits war hier auch noch ein besonders seltenes Schauspiel dargeboten, weil es sich um eine Frau handelte. Also wenn man sich das statistisch für das Großherzogtum Baden anschaut, dann sieht man, von den Menschen, die hingerichtet wurden, waren rund 92% Männer, weil die halt auch einfach die große Mehrzahl der Morde begingen. Das Urteil gegen Theresia Lindegger wurde am fraglichen Tag, am 5. November 1853 um 7 Uhr morgens durch Enthauptung mit dem Schwert vollstreckt und sie war die letzte Frau, die in Baden öffentlich hingerichtet wurde. Ganz zuletzt möchte ich noch einen kurzen Blick auf zwei Menschen lenken, die in unserem Fall nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben, indirekt aber auch irgendwie zu Opfern dieses Verbrechens wurden, nämlich die beiden Kinder des Ehepaares Lindegger. Das waren die 11-jährige Maria Anna und der 6 Jahre alte Rudolf, die nach dem Mord am Vater und der Enthauptung der Mutter logischerweise zu Vollwaisen geworden waren. Kurz nach der Hinrichtung wurde für die beiden eine Geldsammlung veranstaltet, bei der fast 370 Gulden zusammenkamen. Der Großteil dieser Summe wurde gewinnbringend angelegt. Wie und wo sie ihre weitere Kindheit verbrachten, das habe ich leider nicht im Einzelnen recherchieren können, aber es gab in Mimmenhausen und Umgebung ja noch Großeltern und andere Verwandte und vermutlich kamen sie dort irgendwo unter. Maria Anna war später zweimal verheiratet, erst mit einem Eisenbahnarbeiter, dann mit einem Schreiner und sie starb schließlich im Jahr 1906 im Alter von 64 Jahren. Ihr kleiner Bruder Rudolf trat sozusagen in die Fußstapfen seines Vaters, er wurde nämlich auch Gärtner und wanderte als junger Mann in die USA aus. Auch er war verheiratet, er lebte in New York als Florist und starb dort 1892 mit nur 45 Jahren. Und mit diesem kurzen Blick auf die Nachkommenschaft endet diese Folge von Böses Blut. Wir hoffen natürlich, dass wir euch wieder einen spannenden Ausflug in die Kriminalgeschichte bieten konnten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann in 3 Wochen wieder mit dabei seid. Was es dann zu hören gibt, darauf haben wir schon einen kleinen Vorgeschmack vorbereitet.
An einem Sonntag im August des Jahres 1901 geht die 5-jährige Else Kassel aus Hannover zum Spielen auf die Straße. Als ihre Mutter später nach ihr sehen will, ist sie verschwunden und sie wird es für lange Zeit bleiben. In den folgenden Wochen, Monaten und Jahren kommt es in allen Teilen Deutschlands zu Sichtungen des kleinen Mädchens, doch keine der zahlreichen Spuren führt die Polizei zu Else Kassel. Ihr Verschwinden scheint ein unlösbares Rätsel zu bleiben. Erst als es im Frühjahr 1905 in Hannover zu einem weiteren Verbrechen kommt, lässt sich auch der Vermisstenfall Else Kassel lösen und die schreckliche Wahrheit kommt ans Licht.
Damit bleibt mir dann nur noch das große Dankeschön an alle, die diesen Podcast ermöglichen. Allen voran möchte ich Jan Schellenberger und Katha Merz nennen und dann heute natürlich ganz besonders die Schauspielerin Jenny Sittler, die erneut ihre Stimme für die Zitate aus den Quellen zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank dafür und euch da draußen wünsche ich dann das Allerbeste. Bis bald, euer Jan Wiechert.